Sunday morning. It was all I hoped it would be.
Es ist kein gewöhnlicher Montag, es ist ein Ostermontag und deswegen freue ich mich besonders, dass ich mit Sergei Lochthofen sprechen darf. Einen schönen Ostermontag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, wir beide sind immer im Dienst, ja. Das ist ordentlich.
Und Sie sind aber natürlich im Vogtland, wie manchmal über die Feiertage. Wie ist denn da das Wetter?
Ja, das war hier ziemlich grässlich. Also zu Beginn der Feiertage hat es geschneit, mindestens 15 Zentimeter. Das heißt, tagelang war hier alles weiß. So viel Schnee hat man im ganzen Winter in Erfurt nicht. Und wir sind hier mal über Land und Flur gegangen. Also da musste man schon fast knietief zum Teil Schnee versinken. Jetzt ist ein bisschen weg, aber es ist immer noch Frost draußen. Es ist alles blau gefroren. Nur die Gänse, die Weihnachtsabenteuer überstanden haben, die laufen rum. Ansonsten sind es nur Pflegedienste, die so durch so ein Dorf hier fahren. Mhm. Die Welt hat sich wirklich verändert.
Ein idyllisches Bild auf dem Land, natürlich nicht überall. Wenn man sich die Feiertags- und Wochenendausgaben der Zeitung anschaut, da sieht man oder liest man überall Erklärungsversuche über das, was in Tröglitz passiert. Nicht nur, dass da eine Wohnung oder ein Haus, was für Asylbewerber vorgesehen war, angezündet wurde. Jetzt wird der Landrat noch bedroht, dass man ihm den Kopf abhacken will. Das erinnert ja fatal an die 90er, an Rostock-Lichtenhagen. Die Vergleiche werden da allerorten gezogen?
Ja, es ist noch nicht ganz so weit. Natürlich, Lichtenhagen war der Mob so aktiv, dass man, sage ich mal, am Ende wirklich Angst kriegen konnte. Die Menschen waren ja zu sehen, die sie bedrohen. Hier bleibt es ja immer noch anonym. Sie kommen in der Nacht mit Kanistern Benzin, zünden an und nehmen natürlich in Kauf, dass da auch Menschen eventuell zu Schaden kommen, sogar sterben, das ist, sage ich mal schon, ziemlich hart und ich hoffe, dass an dieser Stelle auch ordentlich durchgegriffen wird. Aber ich glaube, wir müssen vor allem auch den Kontext sehen. Das hat alles was mit Pegida, AfD und all den anderen Dingen zu tun. Das heißt, es gibt so im Kleinbürgertum das Gefühl, man muss hier so den Rechtsradikalen diesen Raum ja auch liefern, man läuft mit, man legalisiert das Ganze, man erweckt den Eindruck, das sei alles in der bürgerlichen Mitte zu finden. Und das animiert natürlich die Rechtsradikalen noch mehr, noch aktiver zu werden. Das heißt, das ist eine Gemengelage, die ist über Wochen und Monate gewachsen und wir müssen natürlich sehr aufpassen, dass die nicht überhand nimmt, weil, wie gesagt, wenn der Mob erstmal losgelassen ist, dann wissen wir, was in der Geschichte passiert.
Und dann sind natürlich diese Pogrome aus den 90ern unvergessen. Die kann man ja schon so bezeichnen. Das war eine andere Qualität, wie Sie sagen. Aber mir wird schon schaurig und schummrig, wenn ich sehe, was sich da zusammenbraut.
Naja, wir müssen ja sehen, erstens, wir sind keine Insel. In dieser ganzen Welt haben die Konflikte zugenommen. Auch unser Management war immer mal nicht sehr geschickt, auch wenn Deutschland sich aus einer ganzen Reihe von Konflikten und Kriegen rausgehalten hat. Insgesamt sind diese Flüchtlingsströme größer geworden. Das heißt, wir werden hier nicht Europa einfach nett weiter in der Hollywood-Schaukel sitzen können. Wir müssen helfen. Insofern auch ein sehr verständlicher Umgang insgesamt, natürlich auch ein hoher Druck, der da entsteht. Aber das wird von Ort zu Ort, glaube ich, auch sehr unterschiedlich gemacht. Es gibt kluge Überlegungen, ganz unaufgeregte Reaktionen, auch im Osten zum Teil Kreise, die Wohnungen zur Verfügung stellen, die sagen, das versuchen wir mal doch nicht ganz so konzentriert, das Ganze zu machen. Andere sind da etwas, sage ich mal, glaube ich, weniger kreativ und weniger empfindlich und dann gibt es denn diese Schnittstellen, wo dann diese Konflikte genutzt werden von den Radikalen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass in Deutschland so eine Art hoher Kommissar für Einwanderung gebraucht wird, also jemand, der weder der Regierung unterstellt ist, noch der Opposition, wem auch immer, der einfach sich mit den Unsinnigkeiten und den sinnvollen Geschichten auf diesem Feld beschäftigt und ein bisschen mithilft, das zu koordinieren, der auch die Möglichkeit hat, vielleicht Entscheidungen mal auszusetzen und zu schauen, ob die wirklich so sinnvoll sind, wenn die so gemacht werden. Andererseits kann ich mir nicht, es ist ein Selbstbetrug, wenn man glaubt, dass man in einem Ort mit 3000 Einwohnern, wenn man da 50 Leute dahin bringt, dass die Leute begeistert sind. Das muss man gut vorbereiten, aber am Ende wird es immer noch Widerspruch geben. Wir müssen nur sehen, dass sich die Unzufriedenen nicht mit dem radikalen, rechtsradikalen Mob zusammentun. Das ist auch eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft.
Mhm. Robert Missig schreibt in der Taz vom Wochenende, es ist Zeit, sich zu bekennen, nicht zu sagen, also ich stehe irgendwie draußen, ich bin neutral, sondern klar zu sagen, wofür ich bin. Sind die Zeiten wieder gekommen, wo man sich klar zu bekennen hat?
Das ist selbstverständlich so. Das ist, die Zeiten gehen auch nicht vorbei. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns, glaube ich, kennen. Nur Sie müssen den Unterschied sehen. Also jetzt sind die Rechtsradikalen sehr motiviert, wenn sie merken, dass sie eingehakt haben, dass sie in so einem Ort Angst und Schrecken verbreiten, dass Menschen, die normalerweise, sage ich mal, ganz normal und vernünftig die Dinge machen, dann in Bedrängnis geraten, sich zurückziehen, wie der ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister. Also da haben die natürlich Erfolgserlebnisse. Da können sie einmal, zweimal dagegen protestieren. Aber sie werden, sagen wir, natürlich nicht dazu kommen, den Radikalen jede Woche dagegen zu begegnen. Das ist nicht ganz so einfach, wie man ist da nicht so motiviert wie die andere Seite. Also an dieser Stelle muss man auch sagen, das Pressing seitens der Behörden muss viel größer werden. Es ist der Spielraum größer. Es ist so vieles, was sehr legalistisch gemacht wird. Das heißt also, ja, kann jeder überall demonstrieren, das ist vollkommen richtig, dieses Recht darf auch nicht eingeschnitten werden. Aber wie man den Dingen begegnet, das ist auch von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Und da muss man einfach nicht nur Appelle an die Bürger richten, dass die sich da mit Kerzen vielleicht versammeln, sondern man muss auch dafür sorgen, dass diese Straße nicht einfach denen gehört, die dieses Land verändern wollen, auf radikale Weise.
Das heißt, trotz Kälte muss man auf die Straße gehen.
Das muss man selbstverständlich, aber von Fall zu Fall. Sie werden, wie gesagt, wenn die jede Woche sich versammeln, wie in Dresden, die Pegida, die sind hochmotiviert, die sind irrational zum Teil. Das Kleinbürgertum unterstützt da die Rechtsradikalen, findet nichts mehr dabei, bei den Rechtsradikalen sich einzureihen. Sie merken ja auch die Geschichten, wo die Neonazis was machen, die sind stärker besucht als die etwas gemäßigteren in diesem Zusammenhang. Ich will nur sagen, da jede Woche genauso viele auf die Straße zu bringen, ist nicht ganz einfach. Das braucht schon eine besondere Motivation. Das macht man ein, zwei, dreimal. Aber dann lässt man die anderen auch in Routine vielleicht versinken. Die Pegida-Geschichte ist ja auch deutlich zurückgegangen.
Mhm. Jetzt kommen wir mal zu Europa. Das ist ja auch mal ein Teil der Geschichte, dass eine Europafeindlichkeit oder gegen andere Nationen zu wettern ja auch en vogue ist. Das Gefühl, wir retten die anderen, wir sind das starke Deutschland. Ist da in der Kommunikation von der Bundesregierung, auch von der Presse, sind da nicht auch große Fehler gemacht worden in diesem Gestus, wir sind die reichen Deutschen, wir retten die armen Griechen, wobei es ja irgendwie auch anders ist?
Nein, das ist ja auch nicht, das Bild ist verzerrt. Also erstens, Deutschland ist der große Gewinner von diesem Europa, von diesem Euro. Das ist, sagen wir mal, unterm Strich für jeden verständlich. Auch letztlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, selbst in Ostdeutschland, da denkt man aber nicht gerne darüber nach. Was mich immer wieder stört, dass in Ostdeutschland man vor 25 Jahren, sagen wir, doch letztlich viel Hilfe erfahren hat. Es war nicht einfach, es gab viel Umbruch, es gab viel Arbeitslosigkeit, aber inzwischen sind weite Teile Thüringens viel besser gestellt als weite Teile Nordrhein-Westfalens. Aber in dieser Situation beansprucht man nach wie vor das Gefühl für sich, ja, man ist ganz schlimm dran und die anderen haben alles und was wollen die anderen und was sollen wir die Griechen retten? Das heißt, ich glaube auch der Mythos der Ostdeutschen, also wir sind ja doch eine Solidargemeinschaft und eigentlich mehr Opfer als Täter und wir halten mehr zusammen und es war hier immer wärmer und die Menschen gingen mehr auf die anderen zu. Der stimmt einfach nicht. Es ist im Gegenteil, die Westdeutschen sind großzügiger als die Ostdeutschen, größtenteils. Und insofern, sage ich mal, haben wir auch noch eine Bringepflicht in Europa. Wir müssen mit dafür helfen, dass die Regionen, denen es nicht so gut geht, wo auch falsch gewirtschaftet worden ist, aber im Osten ist ja auch falsch gewirtschaftet worden. Man hat uns geholfen, wir sollten mithelfen.
Na, falls uns jetzt jemand hört, da wird es einen Shitstorm geben, dass sie einfach
das
mal
ist
die
mir völlig
Osten,
egal, ne? Weil, sage ich mal, natürlich gibt es Leute, die nicht nachdenken und dann erstmal Mail absenden. Aber insgesamt glaube ich, wenn Sie sich jetzt die Deutschland anschauen, ist der Osten der kältere Teil Deutschlands.
Dann bleiben wir mal bei Griechenland. Da hat ja jetzt tatsächlich Varoufakis versprochen, die IWF-Kredite zurückzuzahlen. Und da scheint ja jetzt eine Lösung in Sicht zu sein. Oder ist das wiederum ein Gepoker, dass tatsächlich die Griechen mit den Russen verhandeln? Was glauben Sie?
Ja, selbstverständlich. Also das ist hier ein bisschen, da mal die Zunge rausstrecken in so einer Situation. Die sind auch in der schweren Lage, gibt es gar keine Frage. Also sie sollen jetzt das, was die griechische Regierung 40 Jahre lang nicht gepackt haben, innerhalb von Wochen vorweisen. Es ist natürlich unsinnig und schauen Sie doch mal, die müssen neue Kredite aufnehmen und wissen nicht, wie sie ihre Leute bezahlen. Gleichzeitig besteht der IWF darauf, dass er jetzt 400 oder 500 Millionen, sage ich mal, Kreditschulden zurückbekommt. Das Ganze funktioniert nicht so richtig vernünftig. Ich glaube schon, wenn es überhaupt eine Chance gibt, müssen wir Griechenland erstmal ein bisschen Luft zum Schnappen geben, das heißt ein bisschen den Griff an der Gurgel lockern. Aber ja, dazu neigt man nicht, auch in Berlin nicht, weil man möchte zwar keine Zuspitzung, keine Katastrophe in Griechenland, aber auf der anderen Seite sind es nicht unbedingt die politischen Freunde von Herrn Schäuble und von Frau Merkel, die in Athen regieren. Das heißt, denen könnte man natürlich auch nicht den Dreck unter den Fingernägeln legen. Das heißt, es ist so kleinkariert vieles, was noch gemacht wird. Wir müssen Griechenland auch natürlich so helfen, dass die wieder zu Kräften kommen, dass die wieder selber wirtschaften können und dann etwas zurückzahlen. Und nicht in der Zeit, wo die sowieso nichts haben, auch noch die Millionen rausziehen. Und Deutschland, ich kann es immer wieder nur sagen, ist ein großer Profiteur und in großen Schmiergeldskandalen in Griechenland die deutschen Unternehmen verwickelt. Also ich glaube, einer der größten Waffenkunden Deutschlands ist Griechenland gewesen. Das heißt, ein Land, das eigentlich wirtschaftlich am Boden lag, dem hat man immer noch irgendwelches Zeug da angedreht. Also da muss man auch als Deutsche ein bisschen genauer hinschauen.
Das kann man gar nicht oft genug sagen. Kommen wir mal zu einer Sache, die ich immer schwer durchsteigen kann. Es ist immer schwierig, wenn ein Land die Atombombe hat, eine Atommacht mehr. Das versuchen die Amerikaner zu verhindern, wahrscheinlich auch mit allen Mitteln. Was halten Sie denn von dieser Atomvereinbarung mit dem Iran?
Na, ich bin erstmal jemand, der sagt, das ist eine Chance, wir sind ja noch nicht durch, das ist ein erster wichtiger Schritt, das ist ja allgemein noch alles, vielleicht gelingt es ja im Sommer tatsächlich, also mit vielen Nerventrappeln natürlich, aber am Ende sie doch so weit einzugrenzen, dass man die nächsten 10, 15 Jahre das Ganze überschauen kann. Eine Iran mit Atomwaffen ist für uns alle eine Bedrohung, auch für die ganze Region dort. Wir haben ja schon so viele Fehler dort gemacht. Wir haben den Indern und den Pakistanern ermöglicht, zum Teil auch mit Hilfe der Geheimdienste, dass die Russen, die Amerikaner, alle haben da mit dran rumgefummelt, auch die Europäer, dass solche Länder, die sehr instabil sind, zum Teil wie Pakistan, Atomwaffen besitzen. Stellen Sie sich vor, man weiß ja nicht, wer nächstes Jahr dort regiert und wenn die Atomwaffen in die Hand bekommen, welche irrationalen Leute da zum Teil, sag ich mal, in der Politik rumgeistern, sehen wir ja beim IS oder in Irak oder in der ganzen Region. Das heißt, wir sind wirklich gut beraten, den Iran in irgendeiner Art und Weise auf den Weg zu bringen, dass er auf die Atombombe verzichtet. Aber gleichzeitig wissen wir auch, es ist eine große Versuchung für diese Länder, die, sag ich mal, doch eine ziemlich eigenwillige Politik machen, zu sagen, nur mit Atomwaffen wirst du respektiert. Wir sehen es an Nordkorea, wir sehen es an anderen Dingen. Und wir wissen ja auch, wenn der Iran eine Atombombe hat, die Israelis haben sie auch. Also das macht diese Welt mit Sicherheit nicht sicher, wenn wir das zulassen. In Amerika ist das ja schon innerer Wahlkampf, die Republikaner. Mal schauen, wenn die den nächsten Präsidenten stellen, dann müssen wir jetzt noch ein paar Dinge machen, sonst wird es nachher viel schwerer.
Jetzt haben wir über die große weite Welt gesprochen, über Sachsen und kein Wort über Thüringen verloren. Wollen wir milde walten lassen und mal...
Ja, ich glaube, die Thüringer waren jetzt vor Ostern eigentlich relativ entspannt. Die Themen, die da eine Rolle gespielt haben, beschäftigen eigentlich draußen die Menschen ja nicht allzu sehr. Also ob jemand parlamentswürdig und unwürdig ist, das ist ein innerer Streit der sozusagen politischen Elite. Wie kann man dem anderen noch eins auswischen? Hat er sich genug, sage ich mal, Reue gezeigt oder nicht jemand im Parlament? Also das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die einen ganz kleinen Zirkel noch interessiert. Da draußen die Menschen haben andere Sorgen.
Dann werden wir über die Sorgen und das, was uns selbst auch beschäftigt, wieder reden. Nächsten Montag, kurz nach 9. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit im Vogtland und genießen Sie die restlichen Osterstunden noch.
Wir warten alle gemeinsam auf den Frühling, der ja die Woche noch kommen soll.
Unbedingt. Ich nehme Sie beim Wort. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.